ARD.
Das Deutschlandticket wird teurer. Bleibt es trotzdem attraktiv genug?
Wieder ein Fall von Gewalt gegen Klinikpersonal. Wie können sich Ärzte und Pfleger schützen?
Und Husten und Schniefnasen überall. Viele sind krank. Dazu noch Corona. Wir klären, für wen welche Impfung sinnvoll ist.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Schön, dass ihr dabei seid an diesem Dienstag. Es ist der 24. September.
Und wir sind wieder Magdalena Bienert und Uli Spinnrad. Hallo zusammen.
Hello, hello. Und wir fangen mal an, über eine Fahrkarte zu sprechen, die für viele, glaube ich, das Leben echt einfacher und auch viel günstiger gemacht hat. Das 49-Euro-Ticket. Für einen Preis durch ganz Deutschland gondeln und in den Städten auch noch Personennahverkehr nutzen, ist viel günstiger als ein städtisches Monatsticket, mit dem man ja dann nur in einer Stadt unterwegs sein kann. Ja. Also eigentlich eine coole Sache.
Ja, Bund und Länder hatten ja viel über die Finanzierung des Deutschland-Tickets im letzten Jahr diskutiert, aber es hat sich dann gelohnt. Aktuell nutzen pro Monat im Schnitt rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden dieses Abo. Aber ab nächstem Jahr wird es ein bisschen teurer.
Geht aber noch. Also die Verkehrsminister haben sich gestern dazu beraten und sich auf einen Preisanstieg von 9 Euro geeinigt. Also es wird das 58-Euro-Ticket. In einer Vorabumfrage für YouGov, einem Meinungsforschungsinstitut, hatten 30% der Kunden gesagt, dass der aktuelle Preis eigentlich schon ihre finanzielle Schmerzgrenze sei.
Ja, und jetzt nach der Steigerung sind die ersten Reaktionen so ausgefallen.
58 Euro, meiner Meinung nach okay. Also das, was man dafür bekommt, finde ich, ist noch im Gegensatz zum Preis eigentlich ganz gut.
58 finde ich jetzt, sind 10 Euro, ungefähr 10 Euro mehr, ist schon viel. Also ich hätte es eher bei den 49 bleiben lassen.
Wenn man mit den anderen Preisen vergleicht, wenn man nach Köln fährt oder so, ich komme aus Siegburg, dann zahlt man ja schon 8 Euro. Also ich finde es in Ordnung, ja.
Also ich kann nur sagen, eigentlich sollte es günstiger werden. Gerade für die jungen Leute sollte es günstiger werden und nicht teurer werden. Ne? Also so schön ist das nicht.
Ich nehme es trotzdem, weil ich habe keinen Führerschein, kein Auto und ich bin darauf angewiesen.
Ja, das Ziel des 49-Euro-Tickets war ja mal, dass mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Da ist die Frage, hat das Ticket das denn auch eingelöst? Also sind mehr Menschen Bus und Bahn gefahren? Die Antwort ist klar ja. Von Januar bis Juni dieses Jahres waren in Deutschland mehr Fahrgäste in Bus und Bahnen unterwegs als noch im gleichen Vorjahreszeitraum.
Und auch im Zugverkehr ist die Zahl der Fahrgäste um 12% gestiegen. Ich weiß das auch von mir und aus dem Freundeskreis von Berlin aus mal eben an die Ostsee oder sogar an die Nordsee. Kenne ich einige, die das in Anspruch genommen haben. Und ja, ohne Ticket hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht.
Nee, aber trotzdem, die Verkehrswende hat das Ticket nicht gebracht. Also, dass die Menschen das Auto stehen lassen und stattdessen Bus und Bahn fahren. Viele Abonnenten haben den Nahverkehr auch vorher schon genutzt. Sie sind dann einfach von anderen Tickets umgestiegen. Nur knapp 8% sind wirklich ganz neue Kunden, die also erst durch das Deutschland-Ticket dazu gekommen sind, Bus und Bahn zu fahren.
Aber immerhin, die Verkehrsunternehmen sagen, das Deutschland-Ticket hat geholfen, die Fahrgastzahlen fast wieder auf das Vor-Corona-Niveau zu bringen. Aber, und jetzt, wie heißt es so schön, beißt sich die Katze in den Schwanz, weil dadurch, dass mehr Menschen Bus und Bahn gefahren sind, entstehen mehr Kosten beim Bus und bei der Bahn. Auf der anderen Seite beklagen die Verkehrsunternehmen weniger Einnahmen durch die Einführung dieses Deutschland-Tickets.
Ja, mehr Kosten, zum einen beim Personal. Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich an die Streiks bei Bahn und auch im Nahverkehr. Die haben was gebracht für die Angestellten. Es gibt höhere Löhne und auch die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu verringern. Das bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich, dass es auch mehr Personal braucht, um die geplanten Fahrten dann trotzdem durchführen zu können. Und das wiederum kostet, na klar, auch mehr Geld.
Dann gibt es natürlich noch die gestiegenen Energiekosten, Materialkosten, also immer noch alles ziemlich hoch.
Ja, und Bund und Länder haben sich geeinigt, zusammen 3 Milliarden Euro zu zahlen, um diese Verluste auszugleichen. Das hat letztes Jahr auch noch gereicht, aber da gab es das Deutschland-Ticket ja auch nur 8 Monate, ist ja erst im Mai eingeführt worden.
Ja.
Nächstes Jahr wird das nicht mehr reichen, diese 3 Milliarden, das ist jetzt schon klar, aber Bund und Länder wollen eben auch nicht mehr zahlen. Also bleibt als Konsequenz nur, das Ticket muss teurer werden.
Ja, und wir wollen von euch sehr gerne wissen, kauft ihr das Deutschland-Ticket trotzdem, auch wenn es ab Januar dann 58 Euro kostet, also 9 Euro teurer wird? Lohnt sich das überhaupt noch für euch? Wir freuen uns über eure Nachrichten und eure Meinung dazu. Sprechen wir morgen nochmal drüber hier im Podcast. Also schickt uns gerne eine Sprachnachricht oder schreibt uns eine Mail. Alle Infos stehen in der Folgenbeschreibung.
Wir haben euch gestern ja in den Nachrichten schon mal kurz erzählt, dass es am Freitag in einem Essener Krankenhaus zu einem brutalen Angriff auf Mitarbeitende gekommen ist. Da sind 6 Angestellte verletzt worden, eine junge Frau sogar schwer.
Ja, das Ganze ist in der Notaufnahme passiert. Da ist ein Mensch gestorben und als eine Ärztin der Familie die Todesnachricht überbracht hat, ist sie sofort mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Die Familie des Toten ist dann in das Behandlungszimmer gestürmt, hat es verwüstet und ist auf 5 weitere Mitarbeitende der Klinik losgegangen.
Und unsere Kollegen in Essen, die haben mal mit dem Krankenhauschef Peter Berlin gesprochen, der auch entsprechend entsetzt war.
Wir erleben in den letzten Jahren leider häufiger, dass Mitarbeiter bedroht werden und sich aggressiven Verhalten ausgesetzt sehen, allerdings nicht in dieser Dimension. Diese Dimension dieser wirklich brutalen Bedrohung und eines Angreifens kann ich mir nicht erklären. Das ist echt unverständlich und führt auch dazu, dass das Haus tatsächlich gerade echt unter Schock steht.
Die Polizei hat nach diesem Vorfall einen 41-jährigen Tatverdächtigen türkisch-libanesischer Herkunft festgenommen, aber am Abend auch wieder freigelassen. Und mittlerweile ist klar, die Polizei ordnet ihn dem Clan-Milieu zu und ermittelt jetzt gegen weitere Tatverdächtige.
Und so extrem dieser Fall ist, es ist eben kein Einzelfall von Gewalt in Krankenhäusern. Nee. Die Gewalt gegen Helfer generell und damit eben auch in Krankenhäusern hat in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Es gibt eine repräsentative Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts und da haben 73% der Kliniken angegeben, dass die Zahl der Übergriffe in den Häusern in den vergangenen 5 Jahren gestiegen ist.
Und was können denn Gründe dafür sein? Ein Pfleger aus Gelsenkirchen erklärt sich das so.
Jeder fühlt sich als Notfall, auch wenn es manchmal aus unserer Sicht kein Notfall ist. Das bedeutet dann aber auch, dass die Angehörigen dann auch halt fordernd werden oder auch Patienten. Ja. Nichts geht schnell genug, muss man sagen. Ja, jeder will der Erste sein.
Ja, 40% der Krankenhäuser haben in der Umfrage gesagt, dass lange Wartezeiten wohl eine der Hauptursachen für Gewalt sei. Aber auch ein allgemeiner Respektverlust gegenüber Klinikpersonal, vor allem nach Alkohol- oder Drogenkonsum.
Ja, vielleicht erinnert ihr euch auch noch an einen Fall Anfang des Jahres hier bei mir in Berlin. Da hat ein Mann einen Arzt bewusstlos geschlagen. Ein anderer hat einem Pfleger ins Gesicht gehauen. Das Video von einer Überwachungskamera ging ja damals viral, weil es auch eine Brutalität verdeutlicht hat, die man sich wirklich kaum vorstellen konnte, dass sowas in einem Krankenhaus passiert.
Ja, das kann man sich kaum vorstellen und auch an den Mitarbeitern kann das nicht spurlos vorbeigehen. Das ist verständlich, wenn sie Opfer von Gewalt werden. Das ist ja eigentlich nicht Teil ihres Jobs. Profils in einem Krankenhaus.
Nee.
Und das führt dann eben auch zu Kündigungen, sagen Krankenhäuser. Einige wechseln sogar den Beruf, weil sie sagen, dass sie mittlerweile Angst vor den Wochenenddiensten oder den Nachtdiensten haben.
Was natürlich schlimm ist, weil es sowieso schon viel zu wenig Pflegepersonal gibt, wissen wir ja alle. Was also kann man tun, um die Mitarbeitenden zu schützen oder solche Situationen zu verhindern? Also inzwischen setzen 28% der Kliniken tatsächlich einen Sicherheitsdienst ein. Allerdings wird der auch meistens erst angerufen, wenn schon was passiert ist.
Ja, aber du kannst den Leuten halt auch nur vor den Kopf gucken, ne? Also man sieht ja nicht jedem oder jeder an, dass sie gewalttätig werden könnte. Deshalb ist es wohl auch besser, die Mitarbeitenden zu schulen, meint Professor Marc Busche. Er ist Chefarzt für plastische Chirurgie im Klinikum Leverkusen. Er hat an einem Leitfaden für Gewalt und Gewaltprävention im Krankenhaus für Nordrhein-Westfalen mitgearbeitet.
Die Gewaltprävention besteht ja darin auch, dass ich so selbstsicher auftrete, zum Beispiel, dass ich gar nicht erst als Opfer auf potenzielle Gewalttäter wirke, dass das vielleicht schon abschreckend ist. Die zweite Sache ist ganz konkret der Gefahrenradar. Ich muss die Leute schulen, dass die merken, jetzt könnte es gefährlich sein oder das ist eine Situation, da gehe ich vielleicht nicht alleine hin.
Ja, jetzt müssen die Pflegerinnen und Pfleger und Ärzte auch noch darauf achten, nicht verkloppt zu werden, auch noch darauf ein Auge haben, das ist schon heftig. Immerhin im Leverkusener Klinikum werden die Mitarbeitenden jetzt direkt für solche Situationen geschult. Das führt vielleicht nicht zu weniger Gewaltbereitschaft bei aufgebrachten Patienten oder Angehörigen, aber immerhin das Personal weiß, wie es sich im Falle des Falls verhalten kann.
Unsere Kurznachrichten.
Die Lage im Nahen Osten droht weiter zu eskalieren. Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums seit Montag früh fast 500 Menschen getötet und mehr als 1600 verletzt worden. Auch die Hisbollah setzte ihren Raketenbeschuss auf Israel fort und die USA haben schon mehr Soldaten in diese Region geschickt.
Die Plattform Telegram hat einen Kurswechsel bei der Herausgabe von Nutzerdaten angekündigt. IP-Adressen und Handynummern sollen in Zukunft weitergegeben werden, wenn Gerichte das anfordern. Telegram ist gerade wegen der Anonymität so beliebt bei Usern und bisher hat die Plattform die Herausgabe von Daten auch fast immer verweigert.
In Deutschland haben wir ja gerade in den vergangenen Wochen öfter über Messerverbote gesprochen und heute tritt in Großbritannien ein Verbot von Macheten und sogenannten Zombie-Messern in Kraft. Verboten ist damit also der Besitz bestimmter Messer mit mindestens 20 cm langer Klinge und scharfer Spitze oder mit einer gezackten Kante. Besitzer können die Waffen bis Monatsende straffrei und gegen eine Entschädigung bei der Polizei abgeben.
Und jetzt noch eine Nachricht, die schmerzt mich persönlich. Es geht um die Fußball-EM und das Spiel gegen Spanien. Wir hätten den Handelfmeter kriegen müssen. Ja, die UEFA hat jetzt offiziell zugegeben, dass das eine Fehlentscheidung war. Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich, Musiala schießt und der Mann mit den vielen Locken von Spanien, Cucurella, wehrt den Ball mit der Hand ab. Der Schiri gibt aber keinen Elfmeter beim Stand von 1:1. Ja, und der Rest ist Geschichte. Spanien macht noch ein Tor, wir scheiden aus und Spanien wird dann sogar Europameister. Mann, oh Mann.
Ich reiche dir ein virtuelles Taschentuch, mein Lieber.
Bitte.
Ja, so, pass auf, jetzt hier ich so, klopfe mal hier auf meinen Schreibtisch. Ich fürchte, es ist kein Echtholz, aber es muss jetzt reichen, weil ich gehöre noch zu denen, die gerade nicht erkältet sind. Ja. Jeder 15. ist erkältet oder hat Corona. Wahrscheinlich habt ihr es alle schon in eurem Umfeld gemerkt, da grassiert gerade wieder krass.
Kann ich bestätigen, mich hat es ja vor ein paar Wochen auch mit Corona erwischt in der Familie.
Ja, Freundeskreis,
gerade geht es richtig ab. Erkältungswellen, Corona-Wellen, Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen, das sind die Symptome, mit denen die Menschen gerade vermehrt in die Arztpraxen rennen. Und auch das Abwasser zeigt eine gestiegene Virusbelastung.
Letzte Woche hat das Robert-Koch-Institut einen Anstieg der Atemwegserkrankungen um rund ein Drittel gegenüber der Vorwoche festgestellt. Und hey, es ist ja eigentlich noch spätsommerlich gewesen letzte Woche. Also für diese Jahreszeit ist die Zahl der Erkältungen wirklich hoch.
Ja, da graut es mir so ein bisschen vor dem Herbst, der noch kommt. Mhm. Vor allem, wenn man ein Kind in der Kita hat. Virenschleuder.
Schön.
Aber immerhin die Grippe, die spielt aktuell noch so gut wie keine Rolle. Die meisten Erkrankungen werden eher von den harmlosen Rhinoviren verursacht. Diese Virengruppe verursacht unter anderem Schnupfen und Erkältungen, also eher milde Verläufe. Kaum jemand muss deshalb ins Krankenhaus. Trotzdem warnt der Kinderarzt Steven Robeck aus Brandenburg.
Alle grippalen Viren machen uns letztendlich Sorgen. Sie zeigen unterschiedliche Gesichter und das in unterschiedlichen Alters, sagen wir, Phasen. Die Gefährdeten sind Kinder unter einem Jahr, Frühgeborene und natürlich grunderkrankt und dann wiederum ältere Patienten über 60.
Deswegen gibt es jetzt Richtung Herbst die Empfehlung, sich impfen zu lassen gegen Grippe und Corona. Ja, gegen die meisten harmloseren Erkältungsviren geht es leider nicht.
Hausärzte bieten beide Impfungen an und der Apothekerverband Nordrhein zum Beispiel, der verzeichnet auch schon gestiegene Nachfragen nach Impfstoffen. Und weil natürlich keiner mehr Lust hat, Masken zu tragen, um sich vor Infektionen zu schützen. Auch wenn das vielleicht sinnvoll wäre, das sagt zumindest der Allgemeinmediziner Matthias Schlochtermeier.
Keiner denkt mehr an Corona und die Vorsichtsmaßnahmen sind sehr stark runtergefahren und das führt zu einem hohen Maß an Ansteckung. Keiner muss mehr sich besonders verhalten. Viele Leute isolieren sich bedauerlicherweise nicht.
Ja, wenn man keine Risikogruppe ist, wie ich, dann steckt man sowas ja in der Regel auch gut weg. Und wir müssen uns auch nicht impfen lassen, sagt die STIKO, die Ständige Impfkommission. Aber wer zum Beispiel in der Pflege arbeitet, für den macht das schon Sinn, vor allem auch, um andere zu schützen. Und zwar wird auch eine Impfung gegen Corona und die Grippe empfohlen. Das geht auch beides zusammen an einem Tag.
Genau, aber auch nur, also man braucht es nur, wenn man nicht in letzter Zeit Corona hatte, in den letzten 12 Monaten. Da braucht man sich dann nicht impfen zu lassen. Also Empfehlung, Menschen ab 60, die in Heilberufen arbeiten oder mit Menschen aus Risikogruppen zusammenarbeiten.
Ja, und dass eine Impfung auch nicht zu 100% schützen kann, das wissen wir alle, spätestens seit Corona auch, weil Impfstoffe immer vor der Saison entwickelt werden und sich das Virus natürlich weiter verändert. Also die Impfstoffe hinken quasi immer so ein bisschen hinterher.
Aber der Virologe Martin Stürmer sagt, wenn keine komplett neuen Varianten mehr kommen, wird der Impfstoff sehr gut auf die Wintersaison vorbereiten und uns vor schweren Verläufen schützen. So, und wenn ich krank bin und so schlappi rumliege, liebe ich es ja noch mehr, Podcasts zu konsumieren, weil mehr kann das schlappe Gehirn eh nicht aufnehmen. Und deswegen kommt hier noch eine dicke Empfehlung von uns, kann man aber auch gesund hören. Und zwar ist Telephobia zurück mit einer neuen Staffel. Ich bin wirklich großer Fan. Host Lea Utz hilft nämlich auch dieses Mal wieder Menschen bei einem Anruf, den sie schon viel zu lange vor sich hergeschoben haben. Zum Beispiel Brigitte ist dabei. Die meldet sich nach über 20 Jahren Funkstille bei ihrem ehemals besten Freund. Ja, und sie möchte sich dafür entschuldigen, dass sie ihn damals aus der gemeinsamen Wohnung geworfen hat. Habe ich sehr, sehr gerne gehört.
Ist auch alles echt und nicht ausgedacht.
Genau.
Wenn ihr es hören wollt und krank seid vielleicht, Telephobia findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Wir hoffen aber, ihr bleibt gesund. So wie ich bin morgen auch wieder hier am Start, ganz fit und dann aber zusammen mit Nina.
Viel Spaß euch beiden, macht's gut. Tschüssi.
Danke, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.